Lass uns doch erstmal zur Lichtung gehen, wo ich euch kennengelernt habe, sagte sie.
Ja, keine schlechte Idee, meinte Robert. Irgendwo dort muss das auch gewesen sein, was ich gespürt habe.
So wanderten sie dieselbe Strecke, die ihr damals das Buch gewiesen hatte. Wie war das noch gleich? 175 Bäume auf der linken Seite, aber die brauchte sie diesmal nicht zu zählen. Sie fand den kleinen Weg nach links auch so wieder. Dann ging es über die beiden kleinen Hügel, bis sie das kleine Bäumchen entdeckten, das jedoch inzwischen schon ein wenig gewachsen war. Hier war Anne noch nie gewesen. Robert jedoch, der als Waldgeist ständig im Wald herumgezogen war, kannte die Stelle. Sie bogen vom Weg ab und liefen kerzengerade weiter. An der Stelle, an der sie Bekanntschaft mit der großen schwarzen Spinne gemacht hatte, bekam Lisa doch wieder eine Gänsehaut. Auch diesmal war wieder ein riesiges Spinnennetz gespannt. Die Spinne war jedoch nicht zu sehen. Vorsichtig liefen sie darum herum. Nach einer Weile kam die Lichtung in Sicht. In der Mitte war noch immer die kreisrunde Grasstelle zu sehen, auf der Anne damals als Sonnenblume lange gestanden hatte. Sie fühlte sich plötzlich gar nicht wohl in ihrer Haut. Sinnend betrachtete sie das Rasenstück. Lisa legte ihr den Arm um die Schulter. »Ist schon ein merkwürdiges Gefühl, hier zu sein, wo wir beide so haarsträubende Dinge erlebt haben.« Schaudernd dachte Lisa an ihre Verwandlung zur Sonnenblume.
»Hey, nun mal nicht so trübsinnig«, rief Robert. »Das sind doch alle Kamellen und mittlerweile sind wir ja die besten Freunde.«
»Wo ist denn nun die Stelle, wo du dieses merkwürdige Phänomen bemerkt hast?«, fragte Anne. Sie drehte sich im Kreis, konnte aber nichts Verdächtiges entdecken. »Sieht alles aus wie damals.« Auch Robert schaute sich ratlos um. »Vielleicht sollten wir hier weiter in den Wald hineingehen und dann einen großen Bogen machen«, sagte er grübelnd. Aufteilen wollten sie sich nicht, dazu war es nun doch ein wenig zu unheimlich. Also gingen sie weiter in den Wald hinein, ohne recht zu wissen, wohin sie sich wenden sollten. Plötzlich blieb Lisa stehen. »So geht das nicht. Ich werde mal das Mäuschen auf die Suche schicken.« Sie öffnete den Rucksack und ließ das Mäuschen heraus. Das legte wieder den Kopf schief und sah nach oben, als erwartete es eine Anweisung. Lisa ging in die Hocke und hielt ihr Gesicht ganz nah an das Mäuschen heran. Zu ihrer grenzenlosen Überraschung setzte sich das kleine Tierchen plötzlich auf seine Hinterpfoten und strich Lisa sacht über die Nase. Alle mussten plötzlich lachen, weil das so putzig aussah. »Mäuschen, hast du eine Idee, wie wir das Versteck des Zauberers finden können? Vielleicht könntest du ja die anderen Tiere fragen. Irgendjemand wird bestimmt etwas wissen.« Das Mäuschen schien einen Augenblick zu überlegen. Dann nickte es mit dem Kopf und pfiff. Augenblicke später war es verschwunden. Lisa setzte sich auf einen Baumstamm und packte den Proviant aus. Dabei fiel ihr Blick auf das magische Buch. Aber das rührte sich nicht. Auch die anderen hatten jetzt Hunger bekommen und Lisa verteilte belegte Brötchen. Jeder bekam eine kleine Flasche Apfelschorle. Es mochte vielleicht eine Stunde vergangen sein, als es plötzlich raschelte und das Mäuschen erschien. Es sah aus, als hätte es eine Spur entdeckt. Es setzte sich wieder auf seine Hinterpfoten und deutete mit dem Kopf in eine bestimmte Richtung. Dabei stieß es einen leisen Pfiff aus. Leider konnten sie sich mit ihm nicht unterhalten, aber offenbar schien das Mäuschen sie zu verstehen und wusste genau, um was es ging. Hastig verstaute Lisa den Proviant wieder im Rucksack. »Toll! Anscheinend will das Mäuschen uns den Weg weisen«, sagte Robert. Jetzt wurde es aufregend. Anne bekam ganz rote Wangen vor Jagdfieber. Kapitel 16 Die Höhle des Magiers. Die drei Freunde folgten der Richtung, die das Mäuschen ihnen gewiesen hatte. Das tauchte alle paar Meter auf und stieß einen leisen Pfiff aus. Lisa war froh, dass es das Mäuschen gab. Ohne dieses putzige Tierchen, das der Waldgeist ihr damals mitgegeben hatte, und dass ihr bei der Rückverwandlung der falschen Lisa in die Sonnenblume eine große Hilfe war, hätten sie wohl noch lange suchen können. Nachdem sie eine Weile gelaufen waren, geschahen zwei Dinge gleichzeitig. Robert blieb ruckartig stehen, Und im selben Moment begann das Buch in Lisas Rucksack zu vibrieren und intensiv in allen Farben zu leuchten. Das konnte man sogar durch den geschlossenen Rucksack hindurch sehen.
»Was ist los, Robert?« fragte Anne. »Spürst du was?«
Robert war ganz blass geworden.
»Da ist es wieder«, keuchte er. »Ich spüre dieses Phänomen, aber diesmal viel deutlicher als bisher. Spürt ihr dieses Vibrieren auch?«
Er sah die Mädchen prüfend an, die beiden schauten ratlos.
»Nein«, sagte Anne, »ich spüre nichts.«
»Bei mir ist auch nichts, nur das Buch reagiert«, meinte auch Lisa und erschauerte.
»Merkwürdig. Wenn dieses Vibrieren ein Zeichen für die Nähe des Zauberers ist, dann sind wir ihm auf der Spur. Er soll ja hier unter der Erde hausen, und genau an der Stelle soll mal sein Schloss gestanden haben.«
Die drei sahen sich wieder ganz genau um, aber nichts sah wie eine Ruine oder andere Hinterlassenschaften eines Gebäudes aus.
Kurzerhand gingen sie noch einige Meter weiter geradeaus, und das Buch beruhigte sich etwas.
»Das Vibrieren, das ich gerade gespürt habe, lässt auch nach.«
Sie drehten sich um und gingen den Weg zurück, bis das magische Buch wieder heftig vibrierte und Robert meinte, da sei wieder das Phänomen.
»Aber wo soll denn hier eine Höhle sein?« fragte Anne ratlos.
Sie ging noch ein paar Meter weiter und schob achtlos einen etwas größeren Ast mit dem Fuß beiseite.
Da geschah es. Mit einem lauten Knirschen bewegte sich eine Steinplatte zur Seite. Ein Loch erschien, in dem eine Treppe in die Dunkelheit hinunterführte. Die drei blieben wie Salzsäulen erstarrt stehen. Lisa klammerte sich an Anne und beide zitterten.
Robert hatte sich als erster wieder gefasst.
»Schätze, wir haben den Typ aufgespürt. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Wir wissen ja nicht, ob er zu Hause ist.«
»Sollen wir da jetzt wirklich runtergehen?« fragte Anne.
Robert wirkte etwas ungehalten.
»Na, dafür sind wir ja schließlich hergekommen.«
Anne wirkte noch unentschlossen.
»Was meinst du, Lisa?«
Die hatte inzwischen das Buch ausgepackt und hielt es wie einen Schild vor sich.
»Ich habe eine mordsmäßige Angst, aber neugierig bin ich auch. Aber schließlich dürfen wir unsere magischen Hilfsmittel nicht vergessen.«
»Hat jemand eine Taschenlampe dabei?«
ließ sich Anne vernehmen. Alle machten ratlose Gesichter.
»Heiliges Kanonenrohr«, entfuhr es Robert. »Wäre schon gut, wenn wir irgendwas sehen könnten in der Dunkelheit.«
»Überlasst das mal mir und schaut mal her.«
Lisa hielt das magische Buch in die Höhe, das heftig vibrierte und intensiv in allen Farben leuchtete.
»Ah, toll, damit könnte es gehen.«
Robert wandte sich dem Loch mit der Treppe zu. Lisa blieb dicht an seiner Seite. Anne folgte. Stufe um Stufe stiegen sie hinab, das Licht vom Eingang her wurde immer weniger und nun waren sie froh, dass sie das Buch hatten. Das leuchtete ganz passabel den Weg aus. Nach einer Weile standen sie vor einer dicken Holztür.
»Zu«, sagte Robert, nachdem er die dicke, robuste Klinke ausprobiert hatte.
Die hatte nur geknarrt, aber die Tür öffnete sich nicht.
»Ah, typisch Hinterwäldler, da gibt's ja noch nicht mal eine Klingel.«
Das war Anne, die sich offenbar mit dieser Äußerung selber Mut machen wollte.
Es schien zu helfen.
Alle lachten leise. Lisa, die das Buch immer noch vor sich hielt, wollte damit leise an die Tür klopfen. Verblüfft bemerkte sie, dass die Tür sich öffnete, ohne dass die Klinke niedergedrückt wurde. Die schwere Holztür schwang wie von Zauberhand nach innen. Die drei glaubten ihren Augen nicht zu trauen. Was sie hier sahen, war eine ganz andere Welt. Ein langer Korridor wurde sichtbar, mit weiß verputzten Wänden. Alle paar Meter hing ein Bild. Jedes zeigte ein goldenes Geschmeide. Auf dem Boden lag ein weicher, teuer aussehender Teppich. Der Gang war beleuchtet, jedoch war nicht zu erkennen, woher das Licht kam. In ungefähr 50 Metern wurde der Gang begrenzt durch eine Tür mit einer goldenen Klinke. Schritt für Schritt tasteten sich die drei Freunde weiter. Plötzlich zuckten sie heftig zusammen. Ein heiseres Lachen ertönte und eine spöttische Stimme sagte:
Oh, ich bekomme Besuch, nur hereinspaziert, zurück geht's sowieso nicht mehr.
Alle drei fuhren herum, was sie sahen, ließen ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Die Tür, durch die sie gerade gekommen waren, war jetzt nicht mehr da. Es war nur nackter Fels zu sehen. Sie konnten nicht herausfinden, woher die Stimme kam.
»Ups«, sagte Robert, »scheint, als würden wir erwartet.«
Seine Selbstsicherheit war aber nur gespielt, weil er die Mädchen nicht noch zusätzlich ängstigen wollte. In Wirklichkeit hatte er auch einen Mordsbammel. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, sie mussten vorwärts gehen, auf die nächste, verschlossene Tür zu. Wieder bekamen sie einen Riesenschreck. Aus der Tür heraus schob sich eine Hand durch das Holz. Der Zeigefinger krümmte sich auffordernd, sie sollten folgen. Plötzlich wurde der Zeigefinger immer länger und länger, die Spitze bewegte sich auf Lisa zu. Bevor das Mädchen zur Seite springen konnte, hatte der Finger sie erreicht und fuhr durch sie hindurch. Robert wollte die Hand zur Seite schlagen, aber zu ihrer aller Verblüffung war da nichts Greifbares, die Hand war nicht wirklich vorhanden. Plötzlich war der Spuk zu Ende und die eben noch geschlossene Tür schwang nach innen. Vorsichtig tasteten die drei sich weiter. Der Gang weitete sich zu einer geräumigen Halle. Überall an den Wänden standen Glasvitrinen. Während sie an den Schränken vorbeigingen, kamen sie aus dem Staunen nicht heraus. Lauter Kostbarkeiten waren dort zu sehen. Im hinteren Bereich der Halle standen Kisten, teilweise geschlossen, teilweise offen. Dazwischen lagen, achtlos auf den Boden geworfen, weitere Kostbarkeiten. Es sah aus wie die Räuberhöhle von Ali Baba und den 40 Räubern. Nur, dass sie hier nicht »Sesam, öffne dich« rufen mussten. In einer Ecke stand ein Tisch mit einigen Lebensmitteln drauf. Anne schnupperte an einem lecker aussehenden Käse.
»Oh, das duftet ja köstlich. Das scheint ja alles super frisch zu sein«, meinte sie.
»Seht doch mal«, ließ sich Robert vernehmen. Er deutete auf ein Gebilde mitten in der Halle. Es war von einem Tuch verdeckt. Neugierig lüfteten sie eine Ecke des Tuches.
»Der goldene Spargel«, riefen alle drei wie aus einem Mund.
Kapitel 17. Der Hausherr. Plötzlich hörten sie Schritte. Sie kamen aus einem Seitengang. Eine große, hagere Gestalt wurde sichtbar. Sie hatte langes, schwarzes Haar und einen schwarzen Bart. Der schwarze Mantel reichte bis auf den Boden und hatte einen großen, aufgestellten Kragen. Vor lauter Haaren und Bart war vom Gesicht nicht viel zu sehen. Die Augen waren wie rotglühende Kohlen. Durchdringend musterte der Fremde die drei Kinder. Als sich der Mund öffnete, wurden schneeweiße Zähne sichtbar. Eine heisere Stimme ertönte.
»Ah, diese Gesichter kenne ich doch. Ihr wart im Museum, als ich es besuchte.«
Robert hatte sich wieder einmal als Erster gefasst.
»Na, von Besuch kann ja wohl keine Rede sein. Sie haben den goldenen Spargel gestohlen.«
»Oh, wer redet denn hier von Stehlen? Ich habe mir lediglich mein Eigentum wiedergeholt.«
»Da sind Sie aber ganz schön auf dem Holzweg«, ließ sich jetzt auch Anne vernehmen. »Der Spargel wurde von den hohen Mächten an Hildegard Reiter, die Urgroßmutter des heutigen Besitzers, übergeben. Das hat uns die Fee erzählt.«
»Die Fee, das ist doch Unsinn, was sie erzählt hat«, brauste der Zauberer auf. »Der Spargel gehört mir und damit basta.«
Der Zauberer hatte sich jetzt ganz genau zwischen die Kinder und die Skulptur gestellt und machte nicht den Anschein, als ob er sie herausgeben wollte. Er hob den Arm und schickte sich an, eine Schaltung an seinem geheimnisvollen Armband zu betätigen. In diesem Augenblick blies Lisa so kräftig sie konnte in die kleine silberne Pfeife. Der Magier stieß ein lautes Geheul aus und hielt sich die Ohren zu. In diesem Augenblick war er zu mehr nicht imstande. Jetzt trat Anne ein paar Schritte vor, so daß sie genau vor dem Magier stand. Sie sah ihm starr in die Augen. Gegen ihren hypnotischen Zwang war Locus Magulus machtlos. Er stand da und rührte sich nicht. »Ich gebe dir jetzt einen Befehl, den du unverzüglich auszuführen hast. Hast du mich verstanden?«
»Ja, ich habe verstanden«, sagte er mit ausdrucksloser Stimme und leerem Blick.
So höre jetzt genau zu. Du wirst in genau einer Viertelstunde den goldenen Spargel unverzüglich wieder an seinen Platz im Museum zurückbringen. Wiederhole, was du tun sollst.« Anne starrte ihn weiter mit ihrem hypnotischen Blick an. Die beiden anderen standen mit angehaltenem Atem hinter ihr.
»Ich habe verstanden. Den Spargel in einer Viertelstunde wieder ins Museum bringen«, sagte er tonlos und stand weiter wie versteinert da.
»So, ihr habt es gehört, wir haben nicht viel Zeit. Lasst uns schnell mit Hilfe des magischen Buches ins Museum zurückkehren. Dort schauen wir schnell nach dem Rechten und beobachten dann, wie der Magier wieder erscheint«, sagte Lisa hastig, und sie begannen, das Buch auf Seite 33 aufzuschlagen. Dann fassten sie sich an den Händen. Lisa nannte das Ziel und klappte das Buch zu. Augenblicklich verschwanden sie aus der Höhle und erschienen im Ausstellungsraum des Schwetzinger Karl-Wörn-Museums. Kapitel 18. Wieder zurück. Dort war zum Glück gerade niemand anwesend. Frau Prechtl, die Museumsleiterin, hatte wohl schon Feierabend gemacht, und so war das Museum leer und verlassen. Die drei waren im Nebenraum angekommen, von dem aus sie den Magier belauscht hatten. Im Ausstellungsraum stand einsam und verlassen der Sockel mit der Panzerglasvitrine. Die war noch immer hermetisch verschlossen. Den Schlüssel hatte ja Hans-Heinrich Reiter, der Besitzer der goldenen Skulptur, und der war ja zum Glück noch in den USA. Auch der Wachmann fehlte. Was hätte er hier auch bewachen sollen? Unsere drei Freunde kauerten sich in eine Ecke und waren ganz gespannt, was gleich passieren würde. Endlich war die Viertelstunde um. Jetzt würde gleich der Magier kommen und den goldenen Spargel wieder an seinen Platz zurückstellen. Hoffentlich! Die Sekunden verrannen. Plötzlich sahen sie an der Außenwand eine Bewegung. Ein verschwommenes Leuchten entstand. Zuerst wurde der goldene Spargel sichtbar, gehalten von zwei Händen, die in schwarzen Ärmeln steckten. Nach und nach erschien die ganze Gestalt des schwarzen Magiers und durchquerte die Wand, als wäre sie aus Watte. Locus Magulus hatte noch immer diesen starren, verschwommenen Blick. Lisa, Anne und Robert hielten den Atem an. Würde der Schwarze den Auftrag weiter ausführen und den Spargel wieder in die Panzerglasvitrine zurückstellen? Die Gestalt näherte sich mit ausgestreckten Händen der Vitrine. Von den drei Kindern nahm er keine Notiz. Gleich würde die Skulptur an das Glas stoßen. Und siehe da, als wäre kein Hindernis vorhanden, stellte der Magier den Spargel durch das Glas hindurch wieder an seinen Platz.
»Wow, das ging ja wie das Brezelbacken«, stieß Robert hervor.
Die Mädchen konnten überhaupt nichts sagen, sie starrten weiter auf die Szene. Locus Magulus hatte den Spargel wieder in die Vitrine zurückgestellt. Diese sah noch immer unbeschädigt aus, als wäre nie etwas passiert. Kapitel 19. Die Fee. »Was machen wir denn jetzt?«, fragte Anne. »Wer weiß, was passiert, wenn ich ihn jetzt von dem Bann erlöse?« Alle waren ratlos. Plötzlich passierte wieder etwas Seltsames. In der Mitte des Raumes entstand ein helles Licht und daraus hervor trat die Fee. »Die Fee«, stieß Lisa hervor. Noch immer stand der Magier wie eine Statue unbeweglich vor der Vitrine. Die Fee wandte sich jetzt den Kindern zu. »Das habt ihr gut gemacht. Die hohen Mächte sind sehr zufrieden. Eure erste Aufgabe habt ihr erfolgreich gelöst.«
»Ja, aber wie geht's denn nun weiter? Was geschieht mit dem Magier?«
Die Kinder schauten gespannt auf die Fee. Darüber wurde bereits entschieden. Locus Magulus hatte damals den goldenen Spargel zu Recht nicht bekommen, weil er bei der Verleihung nicht da war, und so ging die Skulptur in den Besitz der Familie Reiter über. Nun ist alles in Ordnung, der goldene Spargel ist wieder hier im Museum. Aber nicht nur, dass er die Skulptur gestohlen hat, er hat auch in der vergangenen Zeit dort im Wald, wo er hauste, viel Unrecht begangen. Locus Magulus wird das Handwerk gelegt. Er wird in eine entfernte Gegend verbannt, seine Zauberkräfte werden ihm genommen und er muss als ganz normaler Mensch sein Leben bestreiten. Auch die Erinnerung an sein früheres Leben wird ihm ausgelöscht. Ab sofort ist er keine Gefahr mehr.
»Damit sind wir einverstanden.
Lisa, Anne und Robert waren sich einig. Nun konnten alle aufatmen. Den Feierlichkeiten 2016 stand nichts mehr im Wege. Bevor sie noch etwas sagen konnten, winkte die Fee ihnen noch einmal zu. Wieder erschien das gleißende Leuchten und die Fee verschwand. Aber nicht nur die Fee war verschwunden, auch von dem Magier Lorcus Magulus war keine Spur mehr zu sehen. Die Kinder schauten sich erleichtert an. Das Museum würde erst am nächsten Nachmittag wieder geöffnet und sie hatten noch einiges zu tun. Zwei E-Mails wurden geschrieben, eine an Oberbürgermeister Dr. Pösel und eine an Museumsleiterin Frau Prechtl. Darin stand die Bitte, sich pünktlich um 9 Uhr im Museum einzufinden. Dort würden sie eine große Überraschung erleben. Auch Chefredakteur Hohler von der Schwetzinger Zeitung und Charlie Fox wurden per E-Mail informiert. Charlie sollte mit seiner Kamera den großen Augenblick dokumentieren. Zufrieden machten sich die drei auf den Weg zu Tante Rosa. Die war sehr erfreut und erleichtert. »Also ich habe mir doch schon ein wenig Sorgen gemacht. Was ist denn passiert und was ist mit dem goldenen Spargel?« »Liebe Tante Rosa«, sagte Lisa, »da musst du dich noch ein wenig gedulden. Die große Auflösung findet morgen früh um 9 Uhr im Museum statt. Da gehen wir alle zusammen hin.« Die Kinder sahen sich mit Verschwörermiene an und kicherten. Nach einem ausgiebigen Abendessen, bei dem Tante Rosa den Dreien weiterhin nichts entlocken konnte, fühlten sie eine bleierne Müdigkeit. Es war ja auch so viel passiert. Sie gingen zu Bett und waren auch bald eingeschlafen. Kapitel 20. Große Erleichterung. Am nächsten Morgen, kurz vor 9 Uhr, machten sich die drei nach einem ausgiebigen Frühstück. Robert hatte 6 Scheiben Vollkornbrot mit Nutella und Marmelade verdrückt, zusammen mit Tante Rosa auf dem Weg zum Museum. Es war nicht weit, und als sie an der Südstadtschule vorbeikamen, waren vor dem Museum schon eine Menge Leute zu sehen. Die halbe Stadtverwaltung, allen voran Oberbürgermeister Dr. Pösel und der gesamte Stadtrat waren vertreten. Natürlich auch die Presse. Museumsleiterin Frau Prechtl schloss gerade mit einer feierlichen Miene die Tür auf. Die Menge strömte herein. Als der OB sich noch einmal umdrehte, erkannte er die Kinder und Tante Rosa. Er winkte sie heran, und so konnten sie ebenfalls das Museum betreten. Drinnen wurde es plötzlich ganz still. Man hörte lediglich das Klicken der Fotoapparate. Ehrfürchtig staunend standen alle um die Panzerglasvitrine herum. Dr. Pösel räusperte sich und hielt eine kurze Rede. Darin betonte er, wie glücklich sie jetzt sein konnten, dass die wertvolle Skulptur wieder da war. Nach wie vor sei es ihm und allen anderen ein Rätsel, was denn eigentlich passiert war. Lisa konnte sich nicht mehr beherrschen und stieß ein Kichern aus. Dr. Pösel wandte sich ihr zu. »Ah, Lisa, du hattest so seltsame Andeutungen gemacht, dass du und deine Freunde sich an der Lösung des Rätsels beteiligen wollten. Habt ihr etwas damit zu tun?« Er schaute die drei Freunde fragend und durchdringend an. Wie auf Kommando schüttelten Lisa, Anne und Robert die Köpfe.
»Nö, wir sind genauso überrascht und erfreut wie alle anderen.«
»Na, dann können ja die Feierlichkeiten 2016 über die Bühne gehen.« Immerhin wurde ja vor 1250 Jahren unsere Stadt zum ersten Mal im Lorscher Kodex erwähnt. Er drehte sich zu Chefredakteur Hohler um und flüsterte, so daß die Umstehenden davon nichts hören konnten.
Hoffentlich macht Hans-Heinrich Reiter sein Versprechen mit der Erbschaft jetzt auch wahr.
Als am nächsten Tag die Sensationsmeldung über das Wiederauftauchen des goldenen Spargels in der Zeitung stand, war die Aufregung natürlich groß. Und wieder strömten viele Menschen ins Museum, um das wertvolle Stück zu betrachten. Viele Erklärungen und Gerüchte machten die Runde. Aber niemand konnte sich einen richtigen Reim daraus machen. Keiner wusste, was passiert war. Lisa und ihre Freunde verabschiedeten sich wieder von Tante Rosa, und mit Hilfe des magischen Buches waren sie im Nu wieder zu Hause. Alle drei fragten sich, welches Abenteuer sie wohl als nächstes erleben würden. Ende.